Ich möchte unsere Anhörung fortsetzen und mich bedanken, dass Sie wieder hierher gekommen sind, um die Themen, die wir noch besprechen wollen, gemeinsam zu besprechen. Ich denke, wir sollten vor der Mittagspause unterbrochen haben, nämlich nochmal einen Blick werfen auf das Leistungsschutzrecht in seiner konkreten Ausgestaltung, und zwar unter Einbeziehung der Frage, was sind die konkreten Ansprüche, die konkreten Rechte in Bezug auf Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche Darbietung, die sich aus diesem Leistungsschutzrecht ergeben sollen. Und vor allen Dingen, Sie haben ja selbst gesagt, es geht hier auch um Geld, in Bezug auf die Frage, wer soll es bezahlen und wie sollen die Geldbeträge, die dem Leistungsschutzberechtigten, also dem Rechtsinhaber, zustehen, wie sollen die auch eingetrieben werden. Sie hatten selbst gesagt, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Einerseits kann der Presseverleger, der von diesem Leistungsschutzrecht Gebrauch machen möchte, Einzelverträge abschließen. Dafür werden nur bestimmte Marktteilnehmer als Vertragspartner wahrscheinlich in Frage kommen. Und eine andere Möglichkeit ist dann auch, das Leistungsschutzrecht verwertungsgesellschaftspflichtig zu machen. Wobei sich dann die Frage stellt, an wen sollen die Verwertungsgesellschaften sich wenden, von wem sollen sie die Beträge, um die es geht, dann auch tatsächlich eintreiben. Ich denke aber, dass wir schon einen erheblichen Erkenntnisgewinn heute haben, indem wir sozusagen so konkret, auch anhand konkreter Beispiele, uns diese Dinge verdeutlichen konnten. Das sollten wir noch fortsetzen. Und dann sollten wir den restlichen Teil unserer Zeit dazu nutzen, auf das Thema Bildungsverleger einzugehen und zu sehen, inwieweit es dort Besonderheiten gibt, vor dem Hintergrund dessen, was wir bei den Presseverlagen heute Morgen und jetzt schon erörtert haben. Ich würde also um Wortmeldungen bitten, noch einmal zu dem Punkt Leistungsschutzrecht für Verleger, finanzielle Seite, wer soll bezahlen, wie soll es bezahlt werden, und damit verbunden vielleicht auch noch die Frage, wer ist Presseverleger oder gibt es auch andere, auf die diese Argumente, die uns heute hier vorgetragen worden sind, zutreffen würden, zum Beispiel Blogger? Oder ist der Presseverleger der Einzige, der überhaupt von diesen Erwägungen profitieren kann? In diesem Sinne möchte ich die nachmittägliche, kann man Gott sei Dank noch nicht sagen, Diskussion wieder eröffnen. Gott sei Dank, bitte schön.
Was mich insbesondere interessieren würde, ist eben das Verhältnis auch zu den freien Journalisten. Sie haben vorhin gesagt, dass die freien Journalisten was abbekommen sollen von den Einnahmen, die da generiert werden. Und da würde mich dann wieder interessieren, also es nützt Ihnen ja nur was, wenn Sie hinterher besser dastehen als vorher. Also wie verhält sich dann der Anteil dessen, was Sie abbekommen, zu dem Zusatzkostenaufwand, den Sie dadurch haben, dass Sie als gewerbliche Nutzer für das, was Sie ja elementar machen müssen, nämlich Informationsrecherche, mit anderen Worten Medien konsumieren, um selbst schreiben zu können. Also wie verhalten sich die Einnahmen und die Ausgaben auf dieser Seite? Wahrscheinlich wird Ihnen da nicht viel übrig bleiben. Und wenn es darum geht, dann würde ich mich auch nochmal interessieren, um mal ganz konkrete Forderungen zu diskutieren. Wären Sie denn bereit, beispielsweise den Forderungen der Journalisten, die schon so lange im Raum stehen, im Gegenzug sozusagen, wenn Sie es jetzt selbst, sagen wir mal, es wäre ja ein Vertrag und kein Gesetzesvorhaben, wenn Sie es jetzt selbst entscheiden könnten, zuzugestehen, dass erstens Sie auf die VG Wort-Anteile verzichten und zweitens Sie darauf verzichten, dass zukünftig Total-Buyout-Verträge gemacht werden, denn das war ja eines der Argumente, zu sagen, wir wollen mit den Journalisten keine Total-Buyout-Verträge, deshalb brauchen wir sozusagen ein gesetzlich abgesichertes Vertragsmanagement. Wenn man im Gegenzug darauf verzichten würde, dann würde man wahrscheinlich die Journalisten sehr viel eher dazu bekommen, sich mit dieser Idee anfreunden zu können.
Dankeschön. Als nächstes Herr Kuhl.
Ja, du hast gerade Herr Kreuz angesprochen, der ja dann vielleicht in dem Sinne über Vertragsrecht dann eventuell zu regeln, dass man dort möglicherweise die Buyout-Verträge anders irgendwie gestalten kann. Aber mein Punkt war eine andere Ihre Frage, wer soll bezahlen? Ich habe heute Morgen meine Position modifizieren, zur Kenntnis genommen, dass also die wissenschaftliche Nutzung nach Herrn Wiegemann gar nicht betroffen ist, auch die private Nutzung nicht, sondern nur die kommerzielle Nutzung, nach wie vor die geltenden Schranken des Urheberrechts weiter Anwendung finden werden. Das ist zwar richtig, aber letzten Endes nutzt uns das auch nicht viel, denn wie alles steht ja alles im Urheberrecht mit anderen Paragraphen zusammen. Nach wie vor gilt ja die Regelung, die 95er-Paragraphen, also die DRM-Regelung. Und wenn Sie auf die Idee kommen, was Sie ja gesagt haben, auch natürlich auch tun werden, dass Sie Ihre Dienste als PR-Dienste dann anbieten und unter DRM schützen werden, dann ist für uns die freie Nutzung dieser Zeitungsinformationen dann nicht mehr möglich, weil die Schranken sozusagen werden außer Kraft gesetzt, wenn Sie die technischen Schutzmaßnahmen drauf haben. Sehen Sie das Problem nicht so? Wenn das Sie anders sehen, wäre ich ganz froh, aber sehen Sie dieses Dilemma, denn Sie werden ganz sicher nicht mit Pauschalvergütung, sondern Sie Verträge abschließen, die Nutzungsgründen an technische Schutzmaßnahmen. Dann sind wir genau in dem Dilemma, sowohl für die Privaten, aber auch für die Wissenschaftler. Das scheint mir einfach nicht zumutbar zu sein. Ich würde also auch das Ministerium bitten, auch die ganzen Fragestellungen nicht so allein isoliert in dem Kontext der vier Anhörungen zu sehen, sondern auch bestehende Regelungen, wie eben hier die 95er-Regelung, aber auch andere, auch zu berücksichtigen. Ich möchte nur in dem Zusammenhang deutlich daran erinnern, dass dieser dritte Korb, bei dem wir verhandeln, ja ursprünglich tatsächlich als ein Wissenschaftskorb eingesetzt worden ist vom Parlament, weil offenbar die wissenschaftlichen Schranken zugunsten Wissenschaft sehr schlecht im zweiten Korb zugunsten von Bildung und Wissenschaft ausgeschaltet werden. Also hier vielleicht dann noch erwägen, ob um der Komplexität dieser Sache Rechnung zu tragen, dann doch noch eine spezielle Anhörung zu dem ursprünglichen Ziel und Gegenstand des dritten Korps, nämlich Bildung und Wissenschaft, dem Rechnung zu tragen. Das ist ja immer so, wer die Themen vorgibt, entscheidet nachher, was im Gesetz steht. Und ich würde das noch ein bisschen ergebnisoffener formulieren. Aber hier konkret im Zusammenhang mit den 95 Paragraphen.
Ja, vielen Dank, ich will mich um die gestellten Fragen zu beantworten. Nochmal das gerade schon ausgeschilderte oder dargestellte Modell, wenn ein Leistungsschutzrecht käme, steht es jedem Verlag frei, es wahrzunehmen oder sich in etwas einzubringen. Er könnte sich auch ohne Verwertungsgesellschaft Pflicht in eine Verwertungsgesellschaft einbringen oder er könnte es auch selber auswerten. Und hier können wir einen Blick in die USA werfen, wo es ja ganz anders als hier keine Verwertungsgesellschaft in der Form gibt. Es gibt zwar Collecting Societies, die aber nicht so stark ausgeschaltet sind in Deutschland, weil es in den USA regelmäßig eigentlich nie Ausnahmen der Antitrust-Behörde für Collecting Societies gibt. Das führt in der wirtschaftlichen Wirklichkeit dazu, dass die Verlage selber auswerten, das gleiche gilt übrigens auch für die Musikindustrie, auch für die Filmindustrie, für die Fernsehindustrie, die werten selber aus und das ist keine Überraschung, dass bei dieser Auswertung natürlich die Großen stark sind und die Kleinen ihre Rechte kaum durchsetzen können. Das wird Sie vielleicht wundern, dass es vom Vertreter eines Großverlages kommt, aber das ist nun mal wirklich unsere gemeinsame Branchenposition. Dieses Modell möchten wir für Deutschland nicht. Wir halten die kollektiven Modelle, wie sie in der Verwertungsgesellschaft zum Ausdruck kommen, für besser, weil es auch die Kleinen schützt. Auch unser Haus ist nicht daran interessiert, auf dem Wege der digitalen Verwertung die Kleinen aus dem Markt rauszudrängen, einfach weil sie nicht die Möglichkeit haben, sich da durchzusetzen, sondern wir glauben, wir sind alle gemeinsam, dann auch wir als Großunternehmen stärker, wenn wir es gemeinsam tun. Wir halten deswegen den in Deutschland besonders gut vorhandenen Weg der Verwertungsgesellschaft für das Richtige. Nochmal, die Pflicht würde eine Einschränkung des Rechtes darstellen, das würden wir aber mittragen, weil wir schon sehen, dass es sinnvoll ist, dass es einen One-Stop-Shop gibt. GEMA, Beispiel beim Friseursalon, der Bäcker 190 Euro oder so ähnlich pro Jahr bezahlen muss, kommt, der kann sich eben sicher sein, dass nicht danach, nachdem er unterschrieben hat, nochmal jemand kommt, der nochmal Geld verdienen möchte. Das macht Sinn, deswegen würden wir uns einer solchen Pflicht nicht verschließen. Wie würde es dann funktionieren? Die Verwertungsgesellschaft würde Auskunftsbögen, wahrscheinlich wie jede andere Verwertungsgesellschaft auch, verschicken an potenzielle gewerbliche Nutzer. Da wird einfach angekreuzt, ich nutze oder ich nutze nicht. Wenn angekreuzt wird, ich nutze nicht, dann war es das erstmal, dann darf er bitte auch nicht genutzt werden. Und wenn angekreuzt wird, ich nutze, dann wird ein Lizenzvertrag angeboten, das Ganze unter den Tarifen, die eine Verwertungsgesellschaft nicht alleine aufstellt oder alleine aufstellt, aber durch ihre Gremien beschließen lassen muss, die müssen alle Voraussetzungen erfüllen, die ein solcher Tarif braucht und sie unterliegen einer starken öffentlichen Kontrolle durch die unterschiedlichen Institutionen, die dahinter einen Blick drauf werfen. Jetzt angenommen, das Geld fließt in die Kasse der Verwertungsgesellschaft, was passiert dann damit? Ein Prozentsatz X, der mit den Vertretern der Journalisten auszuverhandeln ist,
wird abgeführt an die VG Wort und dort binnen verteilt an die Mitglieder der VG Wort. Und der Rest wird nach dem Verteilungsplan der Verwertungsgesellschaft, der von den Gremien der Verwertungsgesellschaft aufzustellen ist, in den Kreis der Wahrnehmungsberechtigten verteilt, die dieser Verwertungsgesellschaft ihre Rechte übertragen haben. Vielleicht eine kleine Randnote zu den Zahlen, die im Raum stehen. DJV und Verdi haben nochmal die 50% ins Gespräch gebracht, kurz eine Herleitung. Man könnte aus Gewerkschaftssicht argumentieren, dass eine Größenordnung um die 30%, sagen wir es mal, irgendwo zwischen 30 und 50 sinnvoll sein könnte. Analogie ist die Beteiligung, die die Verlage an Einnahmen der Gewerkschafter, der Journalistenseite aus der VG Wort haben. Da erwähnte ich vorhin, gibt es bereits eine Beteiligung, die ist in der Größenordnung von 30%, also könnte man argumentieren, das soll hier ähnlich sein, aber reziprok. Die Verlage würden argumentieren, lasst uns auf die PMB schauen, dort gibt es eine Beteiligung von 12%, 12% aus einem abgeleiteten Recht. Warum sollte dann mit einem eigenen Recht der Prozentsatz höher liegen? Wenn Sie diese Spanne jetzt mal zwischen 12 oder darunter und 30 oder darüber sehen, dann sehen Sie, dass dort vor uns eine Tarifverhandlung steht. Wir würden dafür plädieren, dass es da auch bleibt und nicht Gegenstand einer gesetzlichen Regelung wird. Das ist wirklich eine Tarifverhandlung, die aber zu einem Ergebnis kommen wird. Was passiert mit den freien Journalisten? Die freien Journalisten, sofern sie VG Wort organisiert sind, kriegen dann ihren Anteil durch die VG Wort ausgezahlt. Jetzt könnte natürlich folgender Fall eintreten. Wir plädieren dafür, dass freie Journalisten, genau wie alle anderen Gewerbe, nicht gesetzlich ausgenommen werden, von der Pflicht, aus einem Leistungsschutzrecht heraus bezahlen zu müssen. Jetzt könnte der Fall auftreten, dass ein freier Journalist für die Recherche mehr aufwendet, als er aus dem System am Ende rauskommt. Sagen wir mal, er hat 30 Euro im Jahr einbezahlt für Leistungsschutzrecht und kriegt aber nur 10 raus. Das ist ein Problem, den wir uns in den Diskussionen gerade mit dir vorgestellt haben. Eine Idee wäre, dass es dafür eine Freistellung der Verlegerseite gibt. Die Freistellung dahingehend, dass für alle Journalistinnen und Journalisten, die mehr einbezahlt haben, als sie rausbekommen, sozusagen das glatt gezogen wird. Also angenommen, sie haben 30 einbezahlt und nur 10 rausbekommen, dann würde das dazu führen, dass sie neutral gestellt werden, dass sie auf gar keinen Fall schlechter gestellt werden in dem System. Das würde dann, das ist unser Ziel, das muss man vertraglich ausgestalten, würde dazu führen, dass folgende Aussage gerechtfertigt ist. Niemand hat hinterher weniger als vorher, aber viele haben mehr, wahrscheinlich sogar die Mehrheit. Zu Ihrer Frage nach dem DRM. Nein, wir möchten es nicht mit DRM schützen. Wir bieten genauso wenig wie die Musik, die aus dem Radio kommt. Herr Becker sitzt ja hier in der Kreide, vom DRM geschützt ist. Sondern man geht ja von der GEMA als Verwertungsgesellschaft zu dem gewerblichen Nutzer und sagt, hörst du Radio, ja oder nein? Die Musik selber ist aber nicht verschlüsselt. Und gerade bei dem Kreis, an den wir uns wenden, den gewerblichen Nutzer, in der Regel sind das ja Partnerschaften oder Kapitalgesellschaften, da gehen wir doch von einem hohen Maß von Rechtstreue aus. Und das führt mich zu meinem letzten Punkt. Derjenige, der bewusst mit voller Absicht sich eine Leistung erschleichen möchte, indem er sagt, ich nutze nicht, dann aber doch nutzt, der muss sich ja gewahr sein, ohne dass wir was dafür können, dass durch die Logik und die Technik des Internets wir jeden Klick sehen. Das läuft ja bei uns auf den Servern auf. Wir sehen ja, von welcher IP-Adresse geklickt wurde. Und was machen wir jetzt, wenn wir sehen, dass die Leistung erschlichen wird? Dann, und das ist jetzt ein sehr wichtiger Punkt, und das ist ausdrücklich nicht unsere Absicht, die bei uns auflaufenden Daten dann zu Beweiszwecken nutzen zu wollen. Weil, nehmen wir den konkreten Fall, der Chef hat gesagt, wir nutzen das nicht. Und der Mitarbeiter klickt aber auf unsere Seiten den ganzen Tag lang. Und wir sehen das auf unseren Logfiles. Dann würde ja, wenn wir gezwungen wären, was wir nicht wollen, das Nutzen der Logfiles dazu führen, dass wir den Mitarbeiter gegenüber seinem Chef ankreiden. Der hat sich illegal verhalten. Und in dieses Verhältnis wollen wir es gar nicht einmischen. Und nur aus dieser Überlegung, aus einer datenschutzrechtlichen Überlegung, kommt die Frage, wie gestalten wir die Beweisführung. Wir haben es halt anders als bei Radio, bei Film und Musik damit zu tun, dass das Internet extrem präzise, nanosekunden getimte Benutzungsspuren hinterlässt. und wir das bitte nicht als Beweismittel im Fall der quasi ungerechtfertigten Nutzung benutzen möchten, sondern wir würden gerne in einen Diskussionsprozess darüber treten, wie man die Beweisführung gestalten kann, ohne dass auf diese erdrückende Lage zurückgegriffen werden muss und ohne dass wir DRM einführen. Vielleicht ein allerletzter Satz, es funktioniert in Branchen, zum Beispiel bei Software. Ich habe das selber noch in Erinnerung, wenn man vor 10, 15 Jahren Word brauchte auf seinem Computer im Büro, dann kam jemand aus der IT-Abteilung, spielte ein Word drauf, machte so ein Paket auf, steckte vielleicht noch einen Dongle auf der Rückseite drauf. Inzwischen ist es vollständig anders. Es liegt heute auf dem zentralen Server und der Vorstand, der Geschäftsführer hat einen Vertrag unterschrieben, dass nur so und so viele digitale Kopien von Word, von der Office Suite angefertigt werden. Und oh Wunder, die meisten Unternehmen verhalten sich rechtstreu. Bezahlen. Warum? Weil jeder Geschäftsführer weiß, das ist eine Straftat und er möchte gar nicht in die Gefahr gelangen, einer Strafhandlung ausgesetzt zu sein, die auf ihn direkt durchschlägt, wo ihn der GmbH oder der AG schützt. Deswegen die hohe Rechtstreue auf dem Gebiet, deswegen unsere Zuversicht, dass ohne jede Form von digitalem Schutz, DRM, oder ohne Nutzung der Logfiles die Verträge durchsetzbar sind.
Also kann man das nicht festhalten, Zeitung und Zeitschriftenverleger werden die Dienste nicht mit DRM versehen.
Bitte? Werden nicht mit DRM versehen?
Werden nicht mit DRM versehen. Kann man das klar aussagen festhalten?
Ja. Richtig. Ich überlege nur, ob Sie, würden Sie, wenn ich das sagen darf, würden Sie die iPads Dateien, die Apps, die man einstellt, und Sie sagen, die sind DRM-frei?
Nein.
Sind nicht frei? Ja, dann muss ich das einschränken an der Stelle, weil über Systeme, wo wir keinen Einfluss auf die Gestaltung des Systems haben, den Apple App Store, wo man die App programmiert, wenn die eine DRM enthält, wo ich jetzt nicht der Fachmann bin, dann muss ich das in der Weise einschränken. Aber der von mir geschilderte Fall soll keine DRM enthalten.
Ja, die laufen über Apps laufen, machen wir dann doch
DRM. Nee, die laufen nicht über Apps.
Herr Kreuzer, direkt dazu.
Aber es ist Ihnen schon klar, dass Sie diese IP-Adressen gar nicht speichern dürfen, datenschutzrechtlich. Das heißt, Sie brauchen, wenn Sie das machen wollen, datenschutzrechtliche Änderungen verschiedener Art. Aber davon abgesehen, ich wollte Sie nochmal darauf festnageln, Sie haben meine Fragen nicht beantwortet. Ich habe zwei Fragen gestellt. Die eine ist, würden Sie zugunsten der freien Journalisten auf die VG-Wortausschüttung verzichten? Im Gegenzug. Und die zweite Frage war, würden Sie auf Total Buyout-Verträge verzichten? Und zwar so verzichten, dass sie halt nicht mehr gemacht werden können im Zuge der Einführung dieses Leistungsschutzrechts? Da hätte ich gerne eine Antwort.
Also ich sage es nochmal ganz deutlich. Wir möchten die IP-Adressen, die auflaufen, die wir nicht speichern, die möchten wir nicht benutzen, um irgendeiner Weise eine Beweisführung herbeizuführen. Ja, ich weiß, dass wir sie benutzen, aber deswegen müssen wir wollen einen Themenkreis aufgerissen haben, wir möchten eine Diskussion darüber führen, wie die Beweislastverteilung gestaltet wird. Das ist kompliziert, das ist auch technisch kompliziert, da haben wir nicht heute die fertige Lösung, darüber möchten wir mit diesem Kreis, mit dem Ministerium, mit der Politik eine Diskussion haben. Die zweiten Fragen, die Sie anregen, sind tarifpolitische Fragen, weil Sie berühren die Tarifpolitik. Es gibt zwei sehr starke Tarifpartner, DRV und Verdi, mit denen wir über viele tarifpolitische Fragen, aber auch über diese harte Verhandlung führen. Und da möchten wir es ganz ehrlich auch lassen. Das bringt nichts, dass wir diese Diskussion in solchen Kreisen führen. Da können Sie darauf wetten, dass wir und Frau Verdi so harte Verhandlungsführer sind. Da ist das Interesse der schon. Ja, aber da wird, bitte, ja, die ja auch Mitglieder der Gewerkschaft sind. Die sind in der Form.
Dankeschön. Als nächstes Sie. Sie hatten mich gemeldet. Ja, Sie.
Schön, Peter Lebel, Zweites Deutsches Fernsehen. Als erstes darf ich sagen, ja, wir haben Verständnis für die Diskussion Leistungsschutzrechte, weil sie der digitalen Welt mehr Fortentwicklung bedürfen. An der Stelle wahrscheinlich nicht nur für Verleger, sondern in der Tat auch in anderen Bereichen muss man schauen, was die digitale Welt für Auswirkungen auf Leistungsschutzrechte haben. Auch bei den Sendesignalen gibt es heute Formen, die von dem derzeitigen Schutz nicht mehr abgedeckt sind. Da will ich über heute und hier nicht darauf eingehen. Für uns ist es allerdings umgekehrt auch wichtig, das Freihaltebedürfnis der Information. Ich habe heute einige Dinge gehört, die mich da schon beruhigt sein lassen, hinsichtlich des Anknüpfungspunktes. Aber man muss eben sehen, bei der Datenbankrichtlinie und das Verhältnis zur Datenbankrichtlinie scheint mir nicht vollständig geklärt. Bisher ist eben nur die wesentliche, der Name wesentlicher Teile geschützt, auf der einen Seite, oder eben systematische Auswertungen, die dem Schutzrechtsinhaber nicht zumutbar sind. Dritter Punkt, den ich an der Stelle nochmal sagen möchte, ist die Frage der Schutzrechtsinhaber selbst. Bisher werden bei den Leistungsschutzrechten in aller Regel die Schutzrechtsinhaber nicht definiert, sondern das Produkt. Und ich glaube, an der Stelle sollte man es auch belassen, um nicht bestimmte Schutzrechtsinhaber auszugrenzen und gleiche Angebote sozusagen unterschiedlich zu schützen. Dankeschön.
Als nächstes Herr Staats.
Ja, Robert Staats von der VG Wort, die ja schon mehrfach erwähnt worden ist. Es ist natürlich ein Thema, was die VG Wort sehr interessiert und was die VG Wort auch sehr aufmerksam verfolgt, das Leistungsschutzrecht für Presseverleger. Ich möchte nur eins zunächst voranstellen, weil Sie, Herr Käse, mehrfach sozusagen gesagt haben, das läuft dann alles über die VG Wort und dergleichen. Es kommt natürlich auch darauf an, wie das dann im Einzelnen ausgestaltet ist, das Leistungsschutzrecht. Es kommt natürlich auch darauf an, dass die Gremien der VG Wort dann beschließen werden, wie umzugehen ist mit einem Leistungsschutzrecht für Presseverleger, wenn es denn kommt. Aus meiner Sicht, und das wollte ich nochmal deutlich machen, muss man unterscheiden zwischen den gesetzlichen Vergütungsansprüchen aufgrund der Schrankenregelungen. Die Schrankenregelungen sollen ja nach diesem Vorschlag auch für das Leistungsschutzrecht gelten. Den gesetzlichen Vergütungsansprüchen, die über die VG Wort laufen, und wenn ich das jetzt alles richtig verstanden habe, ändert sich insoweit sozusagen nichts. Dann das Einzige, was sich ändern würde, rein juristisch, wäre natürlich, dass dann ein Leistungsschutzrecht, ein entsprechender Anspruch aufgrund, also ein gesetzlicher Vergütungsanspruch aufgrund des Leistungsschutzrechts, auch in die VG Wort eingebracht werden müsste, weil 63a eine Beteiligung der Presseverleger nicht mehr erlauben würde, wenn dann ein Leistungsschutzrecht kommt. Das wäre eine Veränderung, aber ansonsten würde, wenn ich das richtig sehe, bei den gesetzlichen Vergütungsansprüchen sich nichts weiter ändern, sondern wir reden über einen neuen Bereich, der im Moment unter das Ausschließlichkeitsrecht fällt, nicht unter die Schrankenregelung. Und hierfür soll eine Vergütung generiert werden und an dieser Vergütung sollen Autoren und Verlage partizipieren. Das ist sozusagen das Modell. Und dagegen ist aus meiner Sicht natürlich erstmal nichts zu sagen, denn es ist in der Tat etwas mehr, was dort generiert werden soll. Es ist eine zusätzliche Vergütung für Autoren, auch für Verlage. Und natürlich könnte man das dann auch über eine Verwertungsgesellschaft abwickeln. Ich denke schon, dass viel dafür spricht, bei einem solchen Recht, wenn es dann nach wie vor ja auch als ein Unterschließlichkeitsrecht ausgestaltet sein soll, dass man das Ganze verwertungsgesellschaftspflichtig macht, sonst weiß ich nicht, wie man es sonst handeln sollte bei der Vielzahl der Nutzer. Und natürlich könnte die Vergütung auch entsprechend verteilt werden. Ob das sinnvoll ist, so wie Sie es eben angedeutet haben, dass man sozusagen nur einen Autorenteil in die Verwertungsgesellschaft abgibt und der Teil für die Zeitungsverleger irgendwo anders in einer anderen Verwertungsgesellschaft behandelt wird, das ist eine Frage. Da bin ich mir nicht so sicher, ob das der richtige Ansatz ist. Aber im Prinzip könnte es so laufen. Aber das ist mir einfach wichtig, nochmal zu unterscheiden. Es geht nicht um die gesetzlichen Vergütungsansprüche, da ändert sich im Prinzip nichts, sondern es geht um einen neuen Ansatz, der darüber hinausgeht. Danke.
Dankeschön. Als nächstes Frau Litte.
Dankeschön. Ich habe eine Frage, die sich vor allem an Herrn Käse richtet. Wir bekommen ja jetzt schon den ganzen Tag erklärt, dass es einen relativ weiten Verhandlungsstand gäbe mit den Gewerkschaften, mit DJV. Ich nehme aber unter den Journalisten schon eine differenzierte Position wahr. Das ist das eine. Und das andere, was mich dabei interessiert, ist das gesetzlich abzusichernde neue Geschäftsmodell, um das es hier geht. Ist ja ganz offensichtlich in den letzten Wochen und Monaten mit vielerlei gesellschaftlicher Gruppen und Verbänden abgesprochen worden, beziehungsweise vorbesprochen worden. Sicher mit der einen Gruppe mehr, mit der anderen weniger. Mich würde nun umgekehrt mal interessieren, wie die Verhandlungspositionen aus den Gesprächen mit den Wirtschaftsvertretern sind. Die werden ja sozusagen durchaus auch Adressaten sein. Ich habe bisher noch nichts von BDI oder von Kammern gehört. Ich selber habe in meiner Arbeit im Bundestag als Vertreterin der Linksfraktion vor allem mit Innovativen, also mit Technologieunternehmen zu tun. Da spielen ja solche Fragen, die Sie heute Morgen angesprochen haben, in besonderer Weise eine Rolle. Und deshalb würde mich an dieser Stelle mal der Stand der Verhandlungen bzw. Vorgespräche interessieren.
Dankeschön. Dann war hier vorne ein Wort, bitte.
Schönen guten Tag, Haller ist mein Name von Google. Ich glaube, ich kann ganz gut anknüpfen an die Frage, die gerade kam. Wurde denn gesprochen mit denjenigen, die das Ganze betreffen wird? Google wird das Ganze wohl betreffen, wenn ich das richtig verstehe. Ich verstehe in dieser Diskussion sehr, sehr viel nicht, obwohl ich sie seit einem Jahr begleite. Mir viele Gedanken hierzu gemacht habe. Jedes Mal tauchen eigentlich mehr Fragezeichen auf, als dass es klar wird. Mir ist eigentlich nur klar, Herr Käse hat es gerade auch sehr schön gesagt, Google ist jedenfalls nicht schuld an unserer Misere. Das sehe ich auch so. Google soll aber zahlen, so viel verstehe ich. Aus meiner Sicht ist es so, dass auch Google und andere Infrastrukturdienstleister Leistungen erbringen im Internet, in der digitalen Welt. Vor allen Dingen kostenfrei für Verlage und für alle anderen Inhalteanbieter, die keine Verlage sind. Also es gibt eine eigenständige Leistung von Suchmaschinen, von Internetdiensteanbietern, die zum Beispiel den Access vermitteln, die Zwischenspeicherung vornehmen, die die WLANs zur Verfügung stellen und so weiter und so weiter. Die bringen alle eigene Leistungen, die mit einer ganz großen Investition hinterlegt sind. Also wer baut die Datencenter, wer baut die Leitungen auf und so weiter, die notwendig sind, um die Produkte der Verlage an den Kunden zu bringen. Google, nur um so ein paar Beispiele mal zu bringen, um welche Größenordnung es geht, liefert in etwa zwischen, sagen wir mal, 10% und 70% des Traffics einer Seite, eines Magazins, der Bild-Zeitung beispielsweise, Spiegel Online und so weiter, von Google zu diesem Verlag. Also die Leute kommen erst zu Google und sind dann beim Verlag. An der Stelle kann der Verlag aus diesen Kunden von Google, die Google-Nutzer sind, kostenfreie Google-Nutzer, Profit schlagen, indem man entweder auf den Seiten der Verlage Werbung einblendet oder indem man den Nutzern entsprechend Abos verkauft und so weiter. Also das heißt, es gibt eine Leistung, die auch diese Verlage in Anspruch nehmen, für die sie aber dann von den Googles und so weiter Geld haben wollen. Also das heißt, diese Logik ist einfach schief aus unserer Sicht. Wir könnten, glaube ich, mit der gleichen Prämisse wie die Verlage uns hier hinstellen und sagen, wir wollen das Geld haben von den Verlagen. Also die Logik ist, glaube ich, in beide Richtungen gleichermaßen richtig oder gleichermaßen unsinnig. Nochmal ganz kurz zu dem anderen Aspekt. Wer soll denn sonst noch bezahlen, außer Google? Google mag ein großer Name sein, aber wie viel soll denn Google bezahlen? Ein paar Millionen? Also damit wird die Verwertungsgesellschaft sicherlich nicht froh werden, sondern es geht um die gewerbliche Wirtschaft. Wir haben in etwa 23 Millionen gewerblich genutzte Computer in Deutschland. Die sollen zahlen. Also jeder, der einen gewerblichen Computer hat, jeder, der ein Smartphone in seiner Tasche hat, jeder, der über einen WLAN-Router sich einwählt und so weiter. Also da kommen beträchtliche Summen an Geräten zustande. Jetzt wurde gesagt, das sei keine Zwangsabgabe. Warum nicht? Weil man sagen kann, man konsumiert aber keine Presseberichte online. Sie hatten nach konkreten Beispielen gefragt, wie soll das denn eigentlich aussehen? Es kann ja wohl nur so aussehen, dass ein einzelnes Unternehmen sagt, ich und meine Mitarbeiter, wir lesen keine Presse online. Deswegen bezahlen wir auch nicht. Das kann ja auch durchaus ein Szenario sein in der Zukunft, dass jemand sagt, er möchte nicht bezahlen, er nutzt auch nicht. Anders bei der GEZ-Gebühr, aber gut, dieses System ist so, man kann sagen, man möchte nicht nutzen. Wozu führt das ganz praktisch? Das führt praktisch dazu, dass in Deutschland weniger Internetnutzung stattfindet. Denn es wird viel am Arbeitsplatz gesurft in Deutschland. Das heißt, den ganzen Tag über surfen Mitarbeiter nach allem Möglichen, teilweise gewerblich, teilweise privat. Die Internetwirtschaft insgesamt wird sehr viel Traffic verloren gehen. Da leiden alle drunter, die im Internet Geld verdienen. Auch die Verlage, gut, die Verlage können es wahrscheinlich verkraften, weil sie dann eine Zusatzeinnahme über das Leistungsschutzrecht haben. Und dann noch eine letzte Bemerkung. Qualität. Wir reden ja immer über Qualitätsjournalismus. Eben gerade waren wir bei der Frage, wie soll das Geld verteilt werden? Ich stelle mir das so vor, es wird eingezahlt in eine Verwertungsgesellschaft, die das Ganze ausschüttet an Verlage. So an. Wie wird es ausgeschüttet? Nach welchen Kriterien? Wenn man sich andere Verwertungsgesellschaften anguckt, erscheint mir eigentlich nur ein Kriterium sinnvoll, nämlich das der Reichweite. Das heißt, der Verlag, der die größte Reichweite hat im Online-Bereich, bekommt auch den Löwenanteil aus der Verwertungsgesellschaft. Das erscheint mir ganz logisch. Das führt allerdings dazu, dass diejenigen, die heute schon sehr aktiv sind und auch erfolgreich sind, nämlich die großen deutschen Verlage, wirklich den Löwenanteil aus der Verwertungsgesellschaft nehmen würden. Der kleine Anteil bleibt über für die weniger erfolgreichen regionalen Blätter, die schlechte Internetauftritte haben. Die heute schon wenig Reichweite haben, die werden sozusagen mit einem Bruchteil abgespiesen. Und das, glaube ich, führt dazu, dass insgesamt eine Monopolisierung auch stattfindet bei den Verlagen, eine Konzentration auf die große Verlage zum Nachteil der kleinen Verlage. Ob das gerade hilfreich ist im Sinne einer Meinungsfreiheit und Vielfalt, muss letztlich der Gesetzgeber entscheiden. Dankeschön.
Dankeschön. Meine Damen und Herren, ich habe noch eine Reihe von Wortmeldungen zu diesem Themenkreis von Anwesenden, die sich schon zu Wort gemeldet haben, auch von einigen, die sich noch nicht zu Wort gemeldet haben. Ich möchte aber gleichwohl um Verständnis dafür bitten, dass ich jetzt zu dem Punkt Bildungsmedien übergehen möchte. Und zwar einfach deshalb, weil uns auch dieser Raum nicht unbegrenzt zur Verfügung steht. Wir müssen ungefähr um 15 Uhr hier Schluss machen. Und weil wir ja auch vorgesehen hatten, auch über den Schutz der Verleger von Bildungsmedien zu sprechen, sollte das jetzt nicht zu sehr an den Rand gedrängt werden. Ich denke, dass wir diesen Themenkreis vor dem Hintergrund der differenzierten Erörterungen heute Vormittag und jetzt nach der Mittagspause erörtern können, dass wir also sozusagen nicht die einzelnen Punkte getrennt aufrufen müssen. Es wird sich ja auch nicht überall dieselbe Interessenlage und dieselbe sachliche Einschätzung und Bewertung ergeben. Ich möchte deshalb generell den Punkt Verleger von Bildungsmedien aufrufen und Sie bitten, im Lichte der Diskussion, die wir bisher hatten, zu den Fragen Inhalt eines entsprechenden Leistungsschutzrechts, Schutz, Umfang und natürlich auch wieder finanzielle Verwertung Stellung zu nehmen. Bitte schön, ganz dahinten.
Ja. Guten Tag, Herr Weiß, vielen Dank für die Worterteilung. Ich habe zwei Finger gehoben in der Absicht, dass ich vielleicht Teil 1 übernehme und mein Kollege Teil 2. Findet das hier einvernehmen?
Ja, gerne.
Ich stelle mich gerne vor, mein Name ist Andreas Beer, ich bin Geschäftsführer des VDS Bildungsmedien, des Verbandes der Schulbuchverlage. Ich versuche jetzt die Spannung hochzuhalten. Nach den intensiven Diskussionen des heutigen Vormittages, auch unsere Branche, die Hersteller von Schulbüchern, Unterrichtsmaterialien, Online-Produkten, digitalen wie analogen Produkten plädieren sehr stark für die Einführung eines Leistungsschutzrechts für diese Verleger und ich möchte den Leistungskatalog, den diese Verlage erbringen, in kurzen Worten darstellen, damit er für jedermann sichtbar wird. Eins noch vorausgeschickt, wir haben in Deutschland keinen nationalen Markt für Bildungsmedien, also für Schulbücher, Unterrichtsmaterialien und vergleichbare Produkte, sondern wir haben 16 Bundesländer, damit haben wir 16 verschiedene Schulsysteme. Wir haben über 100 verschiedene Schulformen. Wir haben über 1000 verschiedene Schulfächer, die klingen manchmal gleich, aber Sie werden die schnippische Bemerkung des Verzeihens, es gibt eine bayerische Mathematik und eine schleswig-holsteinische Mathematik, das ist so. Und wir haben an die 5000 verschiedene Curricula, Bildungsstandards oder vergleichbare bindende Basismaterialien für die Entwicklung von Bildungsmedien. Es ist in unserer Branche nicht so, dass ein Autor mit einem fertigen Manuskript unterm Arm beim Verlag klingelt und fragt, ob er das Werk dort verlegen kann, sondern wir haben eine ganz andere Situation, nämlich jene, dass die Initiative für ein neues Verlagswerk in der Regel stets von dem Verlag selber ausgeht. Der Verlag setzt sich zunächst einmal hin und analysiert den Markt, er analysiert die Marktbedürfnisse, und wenn er zu einem Ergebnis gekommen ist, dann wird er eine Autorengruppe bzw. ein Grobkonzept erstmal erstellen. Dieses Grobkonzept bezieht sich auf das Fach, die Schulart, die Frage, ein, drei, fünf, sechsbändiges Werk oder wie auch immer. Er wird bereits einige grafische Festlegungen vornehmen und er wird darüber hinaus bereits eine bestimmte Progression in den Inhalten definieren. Das ist die erste Leistung, die der Verlag erbringt. Dann findet die Autorensuche statt und der Verlag bindet die Autoren ein bei der Entwicklung des Feinkonzeptes für das jeweilige Werk. Dieses Feinkonzept besteht aus den konkreten Inhalten. Dieses Feinkonzept wird erarbeitet von externen Autoren. Möglicherweise gibt es einen Herausgeber dazu. Dieses Feinkonzept wird aber in einem ganz, ganz elementaren Sinne von den Verlagsredakteuren bestimmt. Und zwar sehr präzise, sehr exakt in einer Art Co-Autorenschaft. Dieses Feinkonzept beinhaltet dann weiter die Harmonisierung des Gesamtwerkes durch die Verlagsredaktion. Es ist auch sehr gewünscht, dass die Redakteure diese Harmonisierung, diese inhaltliche Harmonisierung übernehmen, damit das fünfbändige Werk, das schließlich entsteht und das möglicherweise der eine oder andere von Ihnen in den Händen hatte schon, dass dieses ein gleiches inhaltliches Erscheinungsbild hat. Also hier die zweite verlegerische Leistung im Bereich der Autorenschaft, nämlich die inhaltliche Ausgestaltung der Reihe, die dann einige Jahre später, ein Jahr später oder anderthalb Jahre später auf den Markt kommen soll. Wenn er schließlich das Feinkonzept erarbeitet hat, dann geht er ein in das Designkonzept. Dieses Designkonzept, an dem ist kein einziger externer Autor beteiligt, das ist der Verlag selbst, der es macht. Er sucht sich im Zweifelsfall freie oder auch nimmt festangestellte Grafiker, mit denen er also tatsächlich ein komplettes didaktisches Konzept, ein grafisches Konzept entwickelt. Dieses grafische Konzept muss den Inhalt tragen. Das ist unlösbar mit dem Inhalt des Werkes verbunden. Es geht nicht anders. Das ist eine Frage der Schriftgröße, die gewählt werden muss. Das ist eine Frage der Illustrierung des Werkes. Das sind viele vergleichbare Fragen, die einen ganz bestimmten pädagogischen Konnex haben, eine pädagogische Bedeutung. Wenn schließlich dieses Feinkonzept, das der Verlag auch wiederum zu einem nennenswerten Anteil allein verantwortet, geschaffen hat, dann geht der Verlag über, und wir stellen uns jetzt einfach vor, es ist eine kürzere Zeit, das Werk ist fertig, dann führt der Verlag dieses Werk durch die amtlichen Zulassungsverfahren. Fast jedes Bundesland in Deutschland hat ein eigenes Schulbuchzulassungsverfahren, und dieses Zulassungsverfahren prüft Bücher im Detail ab, werden pädagogische Standards eingehalten, ist die Fachwissenschaft okay, ist die Sprache angemessen, verstößt das Werk gegen Verfassung oder bestehende Gesetze oder ähnliches. Das ist ein Prozess, der dauert mindestens 9 Monate, wenn nicht gar 15 Monate. Hier auch eine ganz entscheidende Leistung des Verlages, dieses Werk durch dieses Zulassungsverfahren zu führen. Schafft der Verlag es nicht, sind Investitionen in Millionenhöhe vergeben. Ja, ich bin in zwei Minuten fertig, Herr Kohn. Sie hatten vorhin auch genügend Gelegenheit, sich also zu unterschiedlichen Themen zu äußern. Ich versuche, die Leistung, die die Verlage erbringen, zu begründen. Das war auch Ihre Frage immer wieder vorher gewesen. Welche Leistung erbringen denn andere Verlage? Das ist der Sinn meiner Rede. Werden Regionalausgaben geschaffen, die geschaffen werden müssen, weil wir in Deutschland, eben wie eingangs gesagt, 16 verschiedene Schulsysteme haben, dann entwickelt die Verlagsredaktion die Regionalausgabe, also die Ausgabe Berlin oder Brandenburg oder Hamburg. Da ist in der Regel kein weiterer Autor dabei. Die Verlagsleistung besteht natürlich auch darin, ein Finanzierungskonzept für die Werke vorzulegen und zu entwickeln und natürlich das ganze Werk vorzufinanzieren. Ich zähle jetzt nicht die einzelnen Finanzierungsteile auf, sondern mache nur darauf aufmerksam, dass im Gegensatz zu anderen Verlagen die Schulbuch- und Bildungsverlage eine ganze Reihe zusätzlicher Materialien wie Online-Plattformen, wie Lehrerhandbücher, Poster etc. noch parallel finanzieren und dieses kostenfrei vorhalten. Sie sind bei den Vermarktungskosten, das ist der zweite große Kostenteil, entscheidend mitbeteiligt, indem sie halt eben Prüfexemplare bereitstellen, indem sie halt eine gezielte Beratungstätigkeit durchführen an den einzelnen Schulen, indem sie halt eine sehr intensive und sehr differenzierte Werbung betreiben. Dieses wäre der Finanzierungsteil. Das ist nämlich noch das eine Einschieben, was wichtig zum Verständnis ist. Bei der Autorentätigkeit der Verlage und der Autoren können sie am Ende des Prozesses nicht mehr feststellen, was ist von diesem Autor, was ist von dem Verlagsredakteur, was hat der Herausgeber dazu beigetragen oder was hat ein Vierter beigesteuert. Ein textlicher Anteil ist nicht mehr festlegbar auf eine einzelne Person, es ist alles ineinander verwoben. So, und deswegen glauben wir, dass es sinnvoll ist, angesichts dieser organisatorischen und vor allen Dingen der Autoren und redaktionellen Tätigkeit der Verlage, wie auch aufgrund der Finanzierung, dass eine solche Leistung durch ein Gesetz geschützt werden muss.
Okay, ja. Ja, und jetzt ganz kurz zum Leistungsschutzrecht. Also wir sind der Auffassung, dass hier originäre Verlagsleistungen geschützt werden müssen, und zwar aus zwei Gründen. Der erste ist einfach der Schutz der Leistung von Autoren und Verlegern insgesamt. Vielleicht ein Vorsatz, ich finde es eigentlich merkwürdig, dass die Verleger hier heute den ganzen Tag ihren Anspruch auf ein Leistungsschutzrecht verteidigen mussten, wenn man überlegt, dass Veranstalter, Filmhersteller etc. vor Jahrzehnten Leistungsschutzrechte bekommen haben und die Verleger sie eigentlich nur deshalb nicht haben, weil sie damals in einer analogen Welt darauf verzichtet haben. In einer analogen Welt hieß es damals, wir brauchen die nicht, sie hätten sie ohne weiteres bekommen, als die anderen Leistungsschutzrechte eingeführt worden sind. Jetzt haben wir einen Schritt gemacht in eine digitale Welt, wo solche Leistungsschutzrechte auch für Verleger von einer enormen Wichtigkeit werden. Und jetzt müssen sich die Verleger fast verteidigen dafür, dass sie diesen Anspruch geltend machen. Bei uns, bei den Bildungsmedienverlagen, liegt der Fall ein bisschen anders als bei den Pressemedienverlagen. Uns geht es im Wesentlichen um einen effektiven Rechtsschutz. Herr Behr hatte eben ausgeführt, dass wir an den Büchern hinterher nicht mehr belegen können, wessen Urheberrechte darin eigentlich betroffen sind. Wir müssen aber in einem Abwehrprozess und auch im Rahmen eines Schadensersatzprozesses die gesamte Rechtekette darlegen. Das ist etwas, was in vielen Fällen schlicht unmöglich ist. Und unsere Idee, das Leistungsschutzrecht hierfür zu nutzen, entstammt eigentlich dem Gedanken, dass wir versuchen, dieses Recht, was wir benötigen, so konform wie möglich in das bisherige Urheberrecht einzubinden. Es sind andere Fälle denkbar, wie man das Ganze ausgestalten kann. Uns geht es aber darum, dass wir im digitalen Zeitalter, wo Bildungsmedien, das heißt Arbeitsblätter, Lektüren, irgendwelche Lernprogramme von Eltern, von Schülern, von Lehrern runtergeladen, in digitalen Online-Plattformen bereitgestellt werden, dass wir da nicht nur die Rechte der Verlage, sondern damit auch der Autoren schützen können, indem wir ein Schwert in der Hand haben, was es hilft, diese Nutzung zu unterbinden. Um nichts weiter geht es uns. Denn in einem Prozess werde ich erstmal besser gestellt nach Änderungen von § 10, indem ich im einstweiligen Verfügungsverfahren noch eine Vermutung für mich geltend machen kann. Wenn es aber hinterher um das Hauptsacheverfahren geht und wenn es darum geht, die eigentlich eingetretenen Schäden auszugleichen, bin ich darauf angewiesen, dass ich eine Rechtekette darlege, die ich aufgrund der Entstehung der Werke in vielen Fällen gar nicht darlegen kann, wenn ich einen wirklich nachhaltigen Verletzer habe, der sich auf die Hinterbeine stellt und sagt, mach doch erstmal. Und deswegen plädieren wir hier für ein Leistungsschutzrecht, insbesondere in einer Zeit, wo, und das wurde vorhin auch schon angesprochen, die markengetragenen Inhalte immer wichtiger werden. Denn wenn Sie Eltern sind und für Ihre Kinder Bildungsmedien benötigen, dann gehen Sie nicht über Google auf die Seite von hermannpreuß.de, der selber zu Hause Bildungsmedien bastelt, sondern dann vertrauen Sie darauf, dass auf einer Seite wie klett.de Sachen vorhanden sind, die inhaltlich geprüft sind von Fachredakteuren, sodass sie für die Schule und für die Ausbildung ihrer Kinder anständig ausgesucht und geschaffen worden sind. Und davon profitieren natürlich hinterher auch die Autoren. Ein Autor, der bei Klett oder bei Cornelis oder bei Westermann verlegt, hat im Ergebnis natürlich auch was davon, dass diese Verlage die Rechte durchsetzen, weil nur dann können die Werke verkauft werden und von jedem Verkauf wird der Autor wieder beteiligt.
Dankeschön, Herr Kreuzer.
Also auch hier, wo ist der Beleg dafür, dass man solche Rechte nicht durchsetzen kann? Wie ist das zu begründen und vor allem, wo ist der Unterschied zu allen anderen Rechteinhabern, die ihre Rechte, Rechtsposition im Prozess auch nachweisen müssen? Sie glauben nicht, dass Tonträgerhersteller es beispielsweise leicht haben, in einstweiligen Verfügungsverfahren oder in Klagverfahren ihre Rechte nachzuweisen, nur weil sie Tonträgerherstellerrecht haben. Die müssen auch Rechteketten nachweisen, insbesondere wenn die Rechte übertragen werden. Das Problem wird sich nie lösen lassen. Aber ein ganz allgemeines Plädoyer nochmal. Es wird letztlich darum gehen, dass der Gesetzgeber und dem vorangehend das BMJ eine verfassungsrechtliche Abwägung trifft über die Frage, ist auf der einen Seite ein solches Recht notwendig und wenn es dabei zu Schäden oder Eingriffen in grundrechtlich geschützte Positionen anderer führt, ist es erstens angemessen, ist es geeignet und ist es verhältnismäßig. Ansonsten wird sich alsbald das Verfassungsgericht im Zweifel mit dieser Frage beschäftigen müssen. Und bei dieser Frage wird es darauf ankommen, nämlich bei der Frage der der Angemessenheit und der Verhältnismäßigkeit, wozu und nach welchem Beleg sind diese Rechte benötigt? Warum werden sie benötigt und wofür? Und ich sitze jetzt hier schon seit Stunden und ich beobachte die Debatte seit langer Zeit und es ist mir immer, es gibt bisher für mich keinen einzigen Beleg dafür, dass sowas gebraucht wird. Und auch was Ihr Statement angeht, was hat sich denn geändert jetzt? Warum brauchen Sie denn jetzt auf einmal ein solches Recht? Weil alle Lehrer jetzt auf einmal Bildungsmaterialien im Internet hochladen, das kann doch nicht Ihr Ernst sein.
Ja, genau deswegen. Ah, ja.
Wie bitte? Achso, und jetzt können Sie auf einmal die Rechte nicht mehr nachweisen, die Sie normalerweise über Verträge herleiten, die Sie natürlich mit Ihren ganzen Mitarbeitern machen.
Mikrofon bitte.
Wenn Sie das Mikrofon haben möchten, dann würde ich Ihnen jetzt auch noch fast jetzt nachträglich das Wort erteilen. Jetzt sagen Sie es ins Mikrofon, damit wir es alle hören.
Ja, als jemand, der auf die privaten Sendeunternehmen eine Verwertungsgesellschaft betreibt, kann ich jedenfalls sagen, dass es in der Tat eine veränderte Lebenswirklichkeit gibt. Und das müssen Sie zur Kenntnis nehmen. Es ist extrem schwierig, Rechteketten darzulegen. Es ist sehr schwierig, Verletzungen nachzuspüren. Und wenn Sie Rechteinhaber kollektiv vertreten, werden Sie feststellen, dass wir strukturell jedenfalls wegen dieser mannigfaltigen Möglichkeiten der Digitalisierung immer am kürzeren Hebel sitzen, nicht am längeren. Und wenn Sie immer darüber reden, dass es darum geht, Leistungsschutzrechtsinhaber und Urheber zu schützen, dann muss man einfach hier mal feststellen, dass es Ihnen darum nicht geht, sondern es geht Ihnen darum, überall unentgeltlich zu nutzen. Das ist
als nächstes Herr Ehmann.
Timo Ehmann nochmal für das Aktionsbündnis Urheberrecht. An dieser Stelle möchte ich nochmal kurz anmerken, dass das Thema Einwilligung noch nicht beantwortet worden ist. Das ist auch vollkommen klar, weil diese Frage ist nicht zu beantworten. Für das Aktionsbündnis Urheberrecht, Bildung und Wissenschaft lehnen wir auch ein Leistungsschutzrecht für die Bildungsverleger, Verleger von Bildungsmedien natürlich ab. Ich möchte an dieser Stelle auch nochmal daran erinnern, dass eigentlich der dritte Korb mal ein Korb für Urheberrecht, für Wissen, also zu besseren Zugang zu Wissenschaft und Bildungsmedien werden sollte. Davon haben wir uns inzwischen weit entfernt. Wir gehen in die andere Richtung, und zwar in die falsche Richtung. Das hat auch nichts damit zu tun, dass sich die Geschäftsmodelle von Presseverlegern oder von den Verlegern von Bildungsmedien nicht achte. Ich kann das durchaus gut nachvollziehen, was der Vertreter des Verbandes gesagt hat. Bildungsverleger von Bildungsmedien bringen vielleicht im gesamten Verlegerspektrum sogar die größte organisatorische Leistung, die durchaus anerkennenswert ist. Die Frage ist, müssen wir diese Leistung mit einem Schutzrecht beantworten? Und da sollten wir uns vielleicht nochmal ganz grundsätzlich die Frage stellen, in welcher Situation brauchen wir denn eigentlich neue Schutzrechte? Und das Stichwort Investitionsschutz war ja schon immer im Raum. Wann braucht man Investitionsschutz? Wenn es ein Marktversagen gibt. Und wenn es etwas nicht gibt im Bereich der Bildungsmedien, dann ist es ein Marktversagen. Wir werden keine besseren Schulbücher haben, wenn es statt 100 verschiedener Mathematikbücher 1000 verschiedene Mathematikbücher gibt. Auch an dieser Stelle besteht einfach kein kein Interesse daran, einfach mehr Produkte zu haben. Auch anmerken möchte ich, dass halt durch dieses wer soll überhaupt Schutzrechtinhaber werden? Also was kommt jetzt als nächstes? Jeder kann hier mit gutem Recht sagen, dass er eine großartige Leistung erbringt jeden Tag. Jeder Schulbuchverleger, jeder Presseverleger kann das sagen. Google kann das auch mit gutem Recht sagen, dass sie eine hervorragende Leistung erbringen. Ich erbringe auch jeden Tag eine hervorragende Leistung, finde ich. Und trotzdem bekomme ich dafür kein Schutzrecht. Die Frage ist also, was kommt... Die Frage ist also, welches Schutzrecht soll denn als nächstes kommen? Am meisten Angst als Aktionsbündnis für Wissenschaft, Bildung und Wissenschaft haben wir natürlich, dass jetzt als nächstes die Wissenschaftsverleger kommen. Und das würde natürlich, wir wollen ja in einem anderen Anhörungstermin noch über Open Access und ähnliche Bestrebungen diskutieren, die ja auch durchaus im internationalen Kontext stattfinden und auch von EU-Ebene stark gefördert werden. Und ich sehe es als durchaus riskantes Modell, jetzt erst die Bildungsverleger zu schützen, dann die Verleger von wissenschaftlichen Fachbüchern und Fachzeitschriften und damit halt eigentlich die gesamten Open Access Bemühungen, die halt auch einmal, ich erinnere nochmal daran, Ansatz dafür waren, dass es überhaupt einen dritten Korb geben sollte, eben zu torpedieren. Ja, das war's. Ja,
Dankeschön. Dann der Herr direkt hinter Ihnen.
Dankeschön. Arne Obmeier, Deutscher Bibliotheksverband. Herr Sprang vom Börsenverein hatte heute Vormittag das WMJ so völlig zu Recht dafür gelobt, dass sie so sauber differenziert haben zwischen erstens und zweitens hier mit dem Leistungsschutzrecht für Verleger von Bildungsmedien. Und der Bewertung möchte ich mich für die Bibliotheken ausdrücklich anschließen. Es sind in der Tat zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe. Über nahezu alles, worüber wir heute Vormittag geredet haben, über Snippets, über heterogene Verträge von Journalisten, all das lässt sich nicht auf Bildungsmedien übertragen. Und deswegen möchte ich die rein formale Anmerkung machen, dass ich es ungünstig finde, diese beiden sehr unterschiedlichen Leistungsschutzrechte so zu verquicken, weil dann der Eindruck entsteht, dass hier das Leistungsschutzrecht für Pässe missbraucht wird als U-Boot, um ganz andere Interessen zu transportieren. Inhaltlich möchte ich trotzdem dazu anmerken, wenn wir sowas machen wie ein Leistungsschutzrecht für Bildungsmedien, dann halte ich das für einen ganz grundsätzlich falschen Schritt, denn wir hatten uns eigentlich mehr oder weniger in der Debatte darauf geeinigt, dass wir in einer bildungsoffenen Gesellschaft die Hürden so niedrigschwellig wie möglich machen müssen und keine neuen Hürden brauchen. Was die konkrete Ausgestaltung eines solchen Leistungsschutzrechts angeht, dann müssten wir tatsächlich, und das ist wirklich mit Blick auf die Uhr gesagt, jetzt wieder bei Punkt 1 anfangen und von Punkt 1 bis Punkt 7 die ganze Tagesordnung nochmal durchdeklinieren, um genau festzulegen, wo denn da im Einzelnen der Schutzgegenstand ist, wie die Schutzdauer auszugestalten ist, etc. Ich glaube, das passt, sollten wir einfach nicht noch zusätzlich aufmachen.
Okay, danke. Als nächstes Herr Kuhl.
Ja, es setzt die Serie ganz gut fort, was wir jetzt gerade angefangen haben, Argumente. Ich glaube, es ist für jedermann nachvollziehbar, dass für ein Aktionsbündnis Urheberrecht, Bildung und Wissenschaft natürlich Bildung und das bei den Schulbuchverlagen und anderen Bildungsverlagen natürlich zentral, dass wir davon betroffen sind. Deshalb müssen die Argumente oder vielleicht ständig wiederholt werden. Ich habe aber ein Zusatzargument. Sie haben vorhin von den veränderten Lebenswirklichkeiten gesprochen, daraus bestimmte neue Schutzrechte abgeleitet, die das Leistungsschutz dann recht auch bewegen. Ich würde den Spieß eigentlich genau umdrehen wollen. Ich denke, was hier vor sich geht, ist, dass man mit Hilfe eines Leistungsschutzrechts versucht, Modelle zu perpetuieren, die sich in der analogen Welt durchaus bewährt haben, um nur einen Stichpunkt zu sagen, die Modelle der Schulbuchverlage, wie auch sonst der Verlage, beruhen in erster Linie an der Anzahl der verkauften Kopien. Sie können nicht mit 100 Exemplaren die Geschäft machen, vielleicht mit 300 oder 5000. Und daher sind sie natürlich interessiert, irgendwelche Mechanismen einzuziehen, die diesen Missbrauch verhindern. Das bezeichnen sie als veränderte Lebenswirklichkeit. Ich bezeichne das als Veränderung der elektronischen Umwelt, die ganz andere Geschäftsmodelle erforderlich machen, als diejenigen, die sich an der Anzahl der verkauften Exemplare beruhen. Und zweitens auch Geschäftsmodelle, die nicht, Sie haben das ja sehr anschaulich geschildert, mit welchen umständlichen, komplizierten, komplexen, vielleicht auch qualitätssicheren Verfahren Ihre Produkte erstellt werden. Die ähnlichen Argumente haben wir jahrelang gehabt bei den Wörterbüchern. Genauso könnte man ja auch ein Leistungsschutzrecht für die Wörterbücher haben, die jetzt bedroht sind. Und nicht umsonst haben sich solche Verfahren mit ganz anderen partizipativen, kollaborativen, anders organisierten Modellen mit Wikipedia durchgesetzt. Und die ganzen Wörterbuchverlage sind mehr oder weniger, ja nicht jedenfalls die Enzyklopädien, mehr oder weniger verschwunden. So kann ich hier nur appellieren, das ist ja jetzt nicht unser Thema, ich kann nur den Gesetzgeber appellieren, nicht das Urheberrecht dazu benutzen, um, so hat es auch unser Justizministerium hier in der Berliner Rede klar gesagt, um nicht das Urheberrecht dazu benutzen, Modelle, die sich in analogen Welten entwickelt haben, durch neue Schutzrechte fortzusetzen. Das kann nicht das Ziel sein. Sie sind herausgefordert, nicht in veränderten Lebenswirklichkeiten, sondern in elektronischen Rahmenbedingungen sich zu stellen und nicht das, was Sie so ausführlich beschrieben haben, weiter fortzusetzen und dafür zusätzliche Rechte einzuklagen. Das kann nicht das Ziel sein.
Dietrich und Lehn, Axel Springer. Ich möchte jetzt gar nicht so viel darauf erwidern, nur ich glaube, Frau Neuthauser-Schnarrenberger hat in ihrer Rede etwas anderes gesagt. Sie hat nämlich gesagt, es geht nicht darum, Geschäftsmodelle zu schützen, sondern den Wettbewerb. Und zum Wettbewerb gehört nun mal, und da bitte ich auch Sie, das zu akzeptieren, der Schutz geistigen Eigentums. Und der kommt mir in der ganzen Diskussion etwas zu kurz hier heute. Der Schutz geistigen Eigentums, sowohl in der analogen Welt als auch in der Online-Welt. Als einer Punkt, erster Punkt, zweiter Punkt, natürlich sind Schulbuchverlage und Zeitungen und Zeitschriften ganz unterschiedliche Paar Schuhe. Das muss man hier niemandem erklären, jeder, der zur Schule gegangen ist, und das sind wir wohl alle, weiß das. Und das lesen ja auch alle Zeitungen in diesem Kreis. Aber eines haben doch beide gemeinsam. Schulbuchverlage unterscheiden sich von normalen Buchverlagen dadurch, dass es hier eine Vielzahl von Autoren gibt, die an einem einzelnen Werk gemeinsam mitarbeiten. Genauso wie bei Zeitungen und Zeitschriften auch ganz viele Autoren dabei sind, die in einer Ausgabe veröffentlichen. Ich glaube, das ist ein Aspekt, der bei der Rechtsverfolgung und Rechtsdurchsetzung doch eine ganz entscheidende Rolle spielt und wo man, ohne jetzt die Interessen der Bildungsmedien zu vertreten, doch sagen, da kann man die Kollegen durchaus verstehen.
Ein Satz dazu.
Dankeschön, ja bitte, ein Satz.
Argumentationsmodell, das Sie wieder sehen. Wenn wir über Leistungsschutz reden, hat das mit geistigem Eigentum nichts zu tun. Sie als Verleger haben kein geistiges Eigentum, sondern übernehmen das geistige Eigentum als Nutzungsrecht. Und das ist die alte Ideologie. Sie reklamieren geistiges Eigentum, jeder ist dafür. Aber das Leistungsschutz schützt es nicht, das geistige Eigentum. Das haben wir als Autoren, nicht Sie als Verleger.
Das war mehr als ein Satz, welches der richtige von diesen vielen Sätzen gewesen wäre. Das wollen wir mal offen lassen. Als nächstes Herr Wimmer.
Herr Wimmer ist noch einmal für die DWI. Der Schutz geistiger Eigentums, das kann man vielleicht ganz gut aufgreifen. Ich glaube, alle hier brauchen also der Auffassung, dass geistiges Eigentum des Schutzes bedarf. Die Frage ist, ob der Weg, der hier vorgeschlagen wird von den Verlegern, ob das tatsächlich das ist, was erforderlich ist. Und da habe ich auch heute, ich beobachte die Diskussion ja auch eine Zeit lang, ich heute keine Antwort darauf bekommen. Sie sprachen an vorhin geänderte Lebenswirklichkeiten durch die digitale Welt. Das sind ja zwei Sachen. Das eine ist, dass wir uns Gedanken darüber machen müssen, wie wir uns das geistige Eigentum im Internet zu schützen. Das andere, was wir daraus aufziehen müssen, ist, welche Chancen und wie wir diesen Chancen, die sich durch die digitale Welt ergeben, wie wir denen zur Wirklichkeit verhelfen. Ich habe den Faden verloren. Ich möchte nochmal zurückkommen auf die Frage, die Herr Schäfer vorhin gestellt hat. In der Fachausschusslos in der Ruhr, in der ich auch teilgenommen habe, ist ja tatsächlich gefragt worden, warum kann das, was hier erreicht werden soll, mit dem derzeitigen Instrumentarium nicht erreicht werden? Und ich kann mich nicht erinnern, Herr Hegemann, dass Sie die Frage vorhin beantwortet hätten. Für mich hat sie sich auch noch nicht beantwortet. Ich möchte nochmal zurückkommen auf die Snippets. Tut mir leid, dass ich jetzt auf die Bildungsverlage nicht eingehe, aber die Diskussion ist nochmal gestartet worden, deswegen würde ich das ganz gerne nochmal...
nicht eingehen wollen, das ist das Thema, über das wir jetzt sprechen. Dann ja. Würde ich vorschlagen, dass Sie jetzt mit einem schönen Schlusssatz enden.
Ich werde das versuchen, mit einem schönen Schlusssatz zu enden. Aber Sie haben die Diskussion relativ abgebrochen. Ich finde, das rechtfertigt vielleicht noch das Schlusswort, dass wir weder eine Frage, Antwort auf die Frage bekommen haben, wo die Schutzlücke liegt, noch eine Antwort auf die Frage bekommen haben, was die wirtschaftlichen Grundlagen für das Leistungsschutzrecht sind.
Sie haben das Wort gehabt.
Wolfgang Bernhard, nochmal auf die Fragen, die in der Zwischenzeit gestellt worden sind. Also,
Die Schutzlücke liegt bei uns und ich denke, das ist vielleicht klar geworden darin, dass die Verlage Rechtsverletzungen jetzt momentan nicht ohne weiteres verfolgen können, weil sie nicht darlegen können bei jedem einzelnen Produkt und insbesondere bei Ausschnitten, wem das jeweilige Recht zusteht. Und das ist eine Situation, die meines Erachtens nicht tolerabel ist. Es geht um den Schutz geistigen Eigentums und ich denke, das widerspricht sich vorliegend nicht, weil insbesondere im Bereich, da kann ich jetzt noch für die Bildungsmedienverleger sprechen, die Interessen der Verleger und der Autoren gleich laufen. Das heißt, ich versuche, den Markt von ungerechtfertigten und unberechtigten Nutzungen freizuhalten. Dadurch werden mir, egal ob es analoge oder digitale, originale Medien verkauft und an jedem verkauften Medium profitiert hinterher der Autor, wenn es entsprechende Honorierung gibt, was bei den Bildungsmedienverlagen in der Regel immer der Fall ist. Das heißt, die Autoren werden in Abhängigkeit der abgesetzten Stücke, egal ob es digitale oder ob es analoge Stücke sind, honoriert. Und es geht uns auch nicht darum, statt bisher 500 Mathebücher 1000 zu produzieren. Da habe ich den Einwand nicht ganz verstanden. Es geht im Ergebnis darum, dass diese enormen Investitionen, die in Bildungsmedien gesteckt werden, dass sich die amortisieren. Ein normales Schulbuch braucht 4 bis 5 Jahre, bis sich alleine die Anschubfinanzierung amortisiert hat. Und das ohne unberechtigte Nutzung durch Dritte, die nicht bezahlt werden. Da ist es, finde ich, ein legitimes Interesse, dass man solchen Nutzern, die unberechtigterweise nutzen, das Handwerk legt, um eben die Amortisation der jeweiligen Werke, egal ob es digitale oder analoge Werke sind, zu ermöglichen. Die Geschäftsmodelle von den Schulbuchverlegern und Bildungsmedienverlegern, muss man ja ganz allgemein sagen, sind angepasst an die moderne Zeit, zumindest soweit wir das momentan beurteilen können. Es gibt wahnsinnig viele Online-Angebote, es gibt Angebote auf CD-ROM etc., es gibt Möglichkeiten, sich zu vernetzen, es gibt Möglichkeiten, auf den Verlags-Homepages individuelle Lernmedien runterzuladen. Nur dieses ganze System funktioniert im Ergebnis nur dann, wenn ich unberechtigte Nutzungen verfolgen kann. Und das kann ich momentan sehr, sehr schlecht und in vielen Fällen gar nicht aufgrund der Problematik bei dem Nachweis der Rechtekette. Danke.
Dankeschön. Als nächstes Sie, bitte.
Matthias Schindler, ich arbeite für Wikimedia Deutschland. Wenn Sie darauf hinweisen, haben Ihre Kollegen ja schon gemacht, dass Sie Probleme haben, die Rechtekette nachzuweisen, dann müssen Sie sich fragen, ob das Produkt, das Sie anbieten, überhaupt auf soliden rechtlichen Grundlagen steht, ob Sie die Rechte dafür haben, das eigentliche Produkt anzubieten. Wenn Sie einen Verstoß gegen das Urheberrecht nicht als solches dokumentieren können oder die Frage klären können, wer denn eigentlich die Rechte anhand dessen Rechte zerstört sind, haben Sie denn auch die Möglichkeit zu dokumentieren, dass das Produkt, das Sie als solches rausbringen, nicht auch eine Verletzung von Urheberrechten Dritter ist, weil Sie sich zum Beispiel nicht genügend Recht haben einräumen lassen. Wenn Sie das Problem vor sich haben, dann sind wir weit außerhalb der Diskussion um ein Leistungsschutzrecht, dann sind wir bei der Frage, ob Sie eine Belohnung dafür haben möchten, nicht anständig Buch führen zu können. Und die Diskussion hatten wir an vielen Stellen schon in vergangenen Diskussionen, auch in Prozessen, auch im Perlendorfer Prozess, hat die FATS sich selbst große Mühe geben müssen, nachzuweisen, dass über die Rechte verletzt wurden, noch bevor die Frage geklärt wurde, ob Perlendorfer irgendwelche Rechte verletzt. Wenn Sie diese Frage nicht beantworten, haben Sie ein Problem, das Sie vielleicht über Techniker lösen können, über eine angemessene EDV, vielleicht über die Frage, ob das BMJ oder irgendein anderes Ministerium Ihnen finanziell helfen möchte, diese Infrastruktur aufzubauen. Das ist aber keine Frage nach Recht, das ist eine Frage nach Infrastruktur und Technik.
Dankeschön. Als nächstes der Herr dahinter.
Schön. Schön ist mein Name für eine Dienstleistungsgewerkschaft. Wir haben zwei Themen heute zu diskutieren. Das Leistungsschutzrecht der Presseverleger und das Leistungsschutzrecht der Bildungsmedienverleger. Die beiden unterscheiden sich diametral, die beiden Fälle. Zunächst mal ist festzuhalten, dass die Zeitungs- und Zeitschriftenverleger mit einem breiten, offenen Angebot im Internet repräsentiert sind und damit eine ganz andere, offen im Internet repräsentiert sind, damit eine ganz andere Ausgangssituation haben als die Verleger von Bildungsmedien. Der zweite, weiter entscheidende Punkt ist, die Zeitungs- und Zeitschriftenverleger haben den Kontakt zu Journalistenorganisationen gesucht. Von den Bildungsmedienverlagen habe ich bisher noch keinen Ansatz vernommen, das Thema mit der Autorenseite mal zu besprechen, ganz im Gegenteil. Das kommt jetzt überraschend auf den Tisch. Plötzlich taucht es auf der Tagesordnung auf dieses Ansinnen. Dabei haben wir mit den Bildungsmedienverlegern innerhalb der VG Wortart durchaus noch etliche klärungsbedürftige Fragen. Zum Beispiel der Ausschluss von Bildungsmedien von der Kopie, von der Schranke des Kopierens in Bildungseinrichtungen. Mein Eindruck ist, dass über dieses Leistungsschutzrecht möglicherweise versucht wird, wieder eine Umverteilung von Autorenseite zur Verlagsseite innerhalb der Verwertungsgesellschaft zu erreichen. Und ich denke, wenn die Bildungsmedienverleger da ein ernstes Anliegen haben, ansonsten kann ich mal mit uns sprechen, aber bei der gegenwärtigen Situation kann ich in diesem Zugvorhaben nichts Positives abgewinnen. Zumindest, wenn Sie das wollen, müsste man die Bildungsmedienverleger auch aus dem erweiterten Regelungsbereich des 63a in der jetzt geltenden modifizierten Fassung ausschließen. Das sind aber Dinge, über die ich sollte mal in Ruhe reden. Und, aber nicht einfach so überfallweise jetzt wieder mit einer Sonderregelung für Bildungsmedienverleger ankommen, zumal, da kann ich nur zustimmen, also ein Verlag, der nicht dokumentieren kann, die Rechte an einem Sammelwerk erwerben zu haben, der hat nicht nur im Falle von Schadensersatzforderungen, die er selber geltend machen will, ein Problem, sondern er hat auch sonst eins. Vielen Dank.
Bitte. Also wir möchten natürlich jetzt nicht ständig sprechen, aber alleine, um das Problem nochmal kurz klar zu machen, das ist kein EDV-Problem. Wenn ich... Nein, Sie hatten es aber eben aufgenommen.
Ich hatte es gesagt und ich
habe es aber eben aufgenommen. Wenn ich sage, dass ein bestimmtes Kapitel von zwei Autoren gemacht wird und ihnen jeweils die Seiten 1 bis 13 zuweise und 14 bis 26.
Warum sollten Sie das tun?
Und weil es so läuft. Und zwar seit Jahrzehnten läuft es so. Und diese beiden Autoren bringen ihren Teil dazu ein. Und hinterher entscheidet man sich, dass man die verlinkt. Dass man nämlich nicht die Seiten 1 bis 13 und danach 14 bis 26 macht, sondern dass man die vermischt, weil es dann sinnvoll, pädagogisch sinnvoller ist von der Aufbereitung. Und das Ganze nochmal von einem Redaktionsmitarbeiter überarbeitet wird, sodass die Sätze geändert werden. Dann ist es doch logisch nachvollziehbar, und das können Sie mit keiner EDV abbilden, dass hinterher jemand sagt, weisen Sie mir doch mal nach, ich habe hier drei Seiten entnommen, nämlich ein Arbeitsblatt, was als solches gekennzeichnet war. Wer hat die Rechte? Und dann ist es kein EDV-Problem, sondern es ist einfach ein faktisches Problem, wenn fünf Leute hinterher daran gearbeitet haben, wer denn die Rechte gerade an diesem Teil hat. Ja. Und der zweite Punkt, ganz kurz, also wir hatten dieses Leistungsschutzrecht schon im zweiten Korb in unseren Stellungnahmen 2003 mal drin. Insofern dürfte die Überraschung begrenzt sein eigentlich. Ja. Uns geht es hier auch nicht darum, irgendwelche zusätzlichen Einnahmequellen zu generieren, das hatte ich vorhin versucht darzulegen, sondern sowohl für die Autoren als auch für die Verleger eine unberechtigte Nutzung zu unterbinden. Das heißt, mit jeder unterbundenen, unberechtigten Benutzung wird ein Originalwerk mehr abgesetzt und dann kriegt der Autor für dieses Originalwerk auch den ihm entsprechend zustehenden Anteil. Also insofern verstehe ich jetzt den... Also, ja, in der Regel ist er nach den Autorenverträgen beteiligt. Immer. Es gibt eigentlich keinen Autor, der umsonst für die Schuhgruppenideen wollte. Also, ich finde ich ein interessantes neues Geschäftsmodell, sollte man vielleicht überlegen.
Meine Damen und Herren, ich sehe im Moment keine weiteren Wortmeldungen. Jetzt bin ich hier da. Herr Kotz, ich gebe Ihnen auch gerne das Wort. Ich will nur sagen, wir werden heute auch bis 24 Uhr nie zu dem Punkt kommen, dass jemand denkt, es ist jetzt wirklich überhaupt nichts mehr zu sagen zu diesem Themenkomplex, mit dem wir zu tun haben. Ich glaube aber gleichwohl, dass doch zu den wichtigsten Punkten wichtige, auch klarstellende Dinge und Informationen hier gesagt und gegeben worden sind, die es auch jedem ermöglichen, weiter sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen und weiter darüber nachzudenken. Das soll jetzt aber nicht bedeuten, dass ich Herrn Kreuzer das Wort nicht
habe. Auch nur noch ein oder zwei Sätze dazu. Also wenn es tatsächlich nur darum geht, dass man die Rechtekette im Prozess nicht beweisen kann, wenn es sich darauf beschränkt, dann fiel mir gerade spontan ein, vielleicht können Sie ja darüber nachdenken, eine gesetzlich fingierte Prozessionsbefugnis für den Inhaber von Nutzungsrechten, wie das bei den Inhabern von ausschließlichen Nutzungsrechten ohnehin schon so ist, einzuführen. Dann werden sämtliche Kollateralschäden eines neuen Immaterialgüterrechts vermieden und das Problem der Prozessführungsbefugnis für den Urheber in diesem Fall würde sich dann über diesen Weg wahrscheinlich lösen lassen. Und dann noch ein allerletzter Satz. Bei der Frage, ob ein solches Recht eingeführt werden soll oder nicht, im Vergleich zu allen anderen Lösungen, bitte ich daran zu denken, dass ein Immaterialgüterrecht, was einmal eingeführt wird, nie wieder abgeschafft wird. Es ist also niemals ein Experiment, ein solches Recht einzuführen, um mal zu gucken, ob das dann was bringt oder um den Verlagen auf die Sprünge zu helfen und das nach 5 Jahren wieder abzuschaffen, sondern es wird unter die Eigentumsfreiheit subsumiert und es ist ein Recht aufgrund dessen, dass, wenn es einmal geschaffen wurde, nicht mehr abgeschafft werden kann. Das heißt, man muss sich sehr, sehr im Klaren sein, was für Folgen die Einführung eines solchen Rechtes hätte.
Dankeschön. Das war jetzt wirklich ein wunderbares Schlusswort, dem ich kaum etwas hinzufügen kann, außer, meine Damen und Herren, dass ich Ihnen doch nochmal ganz herzlich danken möchte, dass Sie hier heute den größten Teil des Tages geopfert haben, um hier gemeinsam mit uns über diese Fragen zu sprechen. Es war gedacht als Anhörung, wir wollten Sie anhören. Für uns ist es sehr informativ, auch lehrreich gewesen, die Präzisierungen zu erfahren, die hier im Verlauf der Diskussion, aber auch auf die Fragen, auch auf unsere Fragen gegeben worden sind. Ich fand es auch interessant, die Diskussion im Auditorium untereinander mit den verschiedenen Aspekten und den verschiedenen Interessen, die wir vorher haben, mitzuerleben. Und denke, hoffe, wünsche, dass es für Sie vielleicht auch interessant war, auf diese Weise einen so unmittelbaren, auch kontroversen Meinungsaustausch zu haben. Wie gesagt, für uns war das eine Anhörung, die uns bestimmt neue und wichtige Erkenntnisse gegeben hat. In diesem Sinne noch einmal ganz herzlichen Dank. Einen schönen Nachhauseweg und den einen oder anderen sehen wir vielleicht wieder am 13. Juli, wenn wir die zweite Anhörung zum Thema Dritter Kauf haben.